Wir sprechen ja zurzeit über, weiß es noch jemand? Glauben, genau, es erinnert sich doch, es erinnert sich jemand, über Glauben. Und wir haben festgestellt, dass das Wort Gottes sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Also sollte uns das irgendwie ermutigen, mehr Glauben haben zu wollen. Hat zumindest mich ermutigt, muss ich sagen. Ich habe das deswegen studiert und deswegen sprechen wir drüber. Weil Gott möchte, dass du im Sieg lebst. Und wir haben im Hebräerbrief Kapitel 11 schon ein bisschen gelesen. Das ist die Ruhmeshalle des Glaubens. Da sind die Glaubenshelden aufgeführt. Ich möchte jetzt zunächst mal über dein inneres Wesen was sagen, bevor ich was über deine äußeren Taten sage. Denn schau, wenn ich jetzt hergehe und zu dir sage, Abel hat ein Opfer gegeben. Seinen Glauben konnte man an dem Opfer ablesen. Henoch ging mit Gott. Seinen Glauben konnte man an seinem Wandel ablesen. Dann denkst du, ja, ich soll auch ein Opfer geben und dann fühlst du dich schon mal unter Druck. Will aber nicht. Meine Lieblingslektüre ist mein Sparbuch und das will ich nicht ändern. Oder, Mensch, jetzt darf ich keine dreckigen Witze mehr machen. Für manche ist das eine Belastung. Schau, das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist nicht, dass du durch Taten glänzen sollst, sondern vielmehr ist es so, dass du das gar nicht erst wollen sollst. Beziehungsweise natürlich beim Opfergeben das wollen sollst. Wenn du dann merkst, Mensch, ich fühle mich da unter Druck gesetzt, dann hast du das Fundament, auf dem du stehst. Dann hast du dein inneres Wesen noch nicht erkannt. In dir drinnen lebt Jesus. Und wisst ihr euch, dass es genau genommen auf der Erde zwei Familien gibt, mit zwei Vätern, zwei geistlichen Vätern? Und jeder dieser Väter will, dass seine Kinder so sich verhalten, wie er ist. Ihre Natur ausleben. Jesus sagt zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 8 zu Juden der damaligen Zeit, die mit ihm gestritten haben. Er sagt zu ihnen, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, und die Bedürfnisse oder das Begehren, die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Es gibt diese Familie. Okay, die Familie, die hinhaut, die lügt, die voller Zorn und Bitterkeit ist, die ganz einfach das Wesen vom Teufel durch sich fließen lässt. Ist da schon mal jemand solches begegnet? Und dann gibt es die Familie Gottes. Menschen, in denen Jesus lebt. Und Gott möchte, dass das Wesen Jesu durch die Menschen durchfließt. Dass sie Gottes Nachahmer sind. Und das ist das Fundament. Wenn du weißt, schau mal her, dass du Kind Gottes bist. Wenn du weißt, dass egal, was dir im Leben passiert, du kannst nicht verlieren, weil er ein für alle Mal für dich ist und nicht gegen dich ist, dann plötzlich kannst du ein Opfer geben. Es ist nicht mehr schwer, denn hey, da wo das herkam, was du jetzt hast, da ist noch mehr. Gott hat es dir gegeben, Gott kann dir mehr geben. Daher, ich segne dich mit dem Opfer. Und wenn du weißt, schau, dass Sprüche Kapitel 16, Vers 7 stimmt, wenn die Wege eines Mannes Gott wohlgefallen, in anderen Worten, wenn du mit Gott gehst und wenn du ein sauberes Leben lebst, ja, wenn die Wege eines Mannes Gott wohlgefallen, lässt er selbst seine Feinde mit ihm Frieden machen. Wenn die Wege eines Mannes Gott wohlgefallen, lässt er selbst seine Feinde mit ihm mit Frieden machen. Manchmal machen deine Feinde Frieden mit dir, weil sie auf deine Schiene einschwenken, weil sie sagen, ja, der ist einfach ein guter Mensch und wir wollen Frieden haben mit ihm. Manchmal ist es aber auch anders. Da machen deine Feinde Frieden mit dir, weil du einfach der Mächtigere bist. Wann immer sie dich anschießen wollen, kommt die Kugel boing zurück und haut sie ins Gesicht. Das sind gute Verheißungen. Wenn du diese Dinge weißt, schau, wenn du weißt, Gott ist für dich, dann ist plötzlich es nicht mehr schwer, dein Leben Jesu rauszulassen. Wenn dich jemand haut, dann kannst du tatsächlich die andere hinhalten. Du wirst nicht bitter sein. Dein Herz wird man nicht mehr brechen können. Wenn du einen Kuchen backst und du stellst ihn dann auf den Tisch und alle essen ihn und kein Mensch lobt dich hinterher, dann bist du nicht traurig die nächsten 5,5 Wochen. Denn dein Glück befindet sich nicht im Kopf der anderen. Ihr Lieben, merkt jetzt, auf was ich raus will. Nein, nicht nur die Taten sind wichtig, das ist eine Sache, die Taten der Gläubigen anzuschauen. Viel wichtiger ist es jetzt für uns heute Morgen, das Wesen der Gläubigen nachzuvollziehen. Leute, das ist nämlich der Clou, das ist es. Jesus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, bedeutet, wenn Jesus in dir wohnt, wirst du in den Himmel gehen. Und nicht nur das, wenn Jesus in dir wohnt, dann ist Gott total für dich. Er ist nicht gegen dich. Du darfst jetzt nicht den Fehler machen, dass du anhand deiner Umstände versuchst, Gottes Gunst abzulesen. Zum Beispiel, du gehst durch eine gesundheitlich schwierige Zeit. Oh, kaum hast du den Schnupfen besiegt, zieht's im Kreuz. Kaum zieht's nicht mehr im Kreuz, schnackelt dein Knie. Und so geht's hin und her und weiter und weiter. Und dann denkst du, Herr, was mach ich nur falsch? Schau, wenn du mit Gott gehst und das Leben Jesu rauslässt aus dir, dann machst du nichts falsch. Du dürfst anhand von deinen Umständen nicht auf die Gunst Gottes schließen. Du hast einen einzigen Ort, auf den du blicken kannst, an dem du Gottes Gunst ablesen kannst. Und es ist das Kreuz von Golgatha. Dieses Kreuz, an dem Jesus hing. Jesus ist für dich Mensch geworden. Er, obwohl er Gott war, der Teil der Gottheit, durch den Gott sich geäußert hat, das ewig existente Wort Gottes, angetan mit Macht und Kraft und Herrlichkeit, hat sich, weil er gesehen hat, dass du ein Sünder bist, all seiner Herrlichkeit entkleidet und ist Mensch geworden in einem Stall in Bethlehem. Hat dann gelebt wie ein ganz normaler Mensch und hat dann am Kreuz deine Sünden auf sich genommen. Und deine Krankheiten, heißt's ja, hat er auch auf sich genommen. Dann ist er für dich gestorben, hat für dich gelitten. Er ist zur Hölle gefahren, damit du nicht zur Hölle fahren musst. Es gibt keine größere Liebe als solche Liebe. Und dann, weil er selber unschuldig war, hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes und wird zu Recht zu richten die Lebenden und die Toten. Erinnert euch, das ist das alte Glaubensbekenntnis. Das stammt von Petrus, ja, das stammt aus dem Evangelium, das Glaubensbekenntnis. Zu richten die Lebenden und die Toten, sagt Jesus selber. Ich werde die Lebenden und die Toten richten, ich werde die Menschen richten, jeden Einzelnen. Aber die Tatsache ist jetzt, dass er ist an deiner Stelle gerichtet worden. Für dich gibt's kein Gericht mehr. Du kannst dich jetzt freuen. Das ist eine wunderbare Sache. Und nicht nur das, nachdem du Jesus angenommen hast, hat er diese Dunkelheit aus dir rausgenommen, diese Glücklosigkeit, diese Dauerdepression, diese Leere, dieses Schreckliche und hat dir sein eigenes Leben eingepflanzt, sein Wesen. Und jetzt sagt er, lass mich raus. Strahl mich aus. Schau, wir waren, bevor wir zum Herrn gekommen sind, Lampen, Antilampen, will ich mal sagen. Wir haben zwar geleuchtet, aber wir haben kein Licht verbreitet, sondern Dunkelheit. Ich habe zwei Freundinnen, die einen Selbstmordversuch begangen haben. Also nicht meine Frau, ja, offensichtlich. Weil sie mit mir und wie ich war, nicht zurechtkamen in meiner Drogenzeit. Ich habe mir hinterher auch gedacht, Mensch, du, ich hab's ja wirklich drauf. Du. Na, solche Sachen sind mir dauernd passiert. Dass Dinge kaputt gegangen sind oder Beziehungen in Katastrophen abgestürzt sind, lauter solche Sachen. Seitdem ich Christ geworden bin, ist das alles anders, völlig anders, wie ausgewechselt. Plötzlich ist es nicht mehr so, dass die Dunkelheit ausstrahlt, sondern plötzlich strahlt sie Licht aus. Plötzlich wird da innen drinnen, schau, der Glühdraht ausgewechselt. Und plötzlich kommt da göttlicher Glühdraht rein, einer, der nie mehr durchbrennen kann. Und dann, wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben, tschung, geht das Licht an und wumm, du strahlst. Und jetzt hat Gott dich hier unten auf die Erde gelassen aus einem allereinzigen Grund. Sein Leben, sein Gelingen, seinen Erfolg hier auf dieser Erde zu manifestieren. Wenn es so schrecklich wäre, hier unten auf dieser üblen, sündhaften Welt zu leben, wenn es nicht zumutbar wäre, dann hätte Gott uns in den Himmel geholt. Das hat er aber nicht gemacht. Wisst ihr warum? Weil ob wir jetzt im Himmel sind oder auf der Erde sind, der Sieg gehört uns. Die allerwenigsten Christen haben diese innere Überzeugung. Die allerwenigsten Christen leben im Sieg. Die meisten, oder nicht die meisten, aber viele schwimmen und haben ständiges Wasser unterkante Oberlippe. Wir leben im Gegenteil, wir sollten auf dem Wasser laufen. Und wir können das auch. Nur das Fundament, auf dem alles steht, auf dem die ganzen Glaubenstaten stehen, auf dem die Ruhmeshalle des Glaubens aufgebaut ist, das ist dein Wesen in Christus, wer du bist in Jesus. Du musst wissen, dass du unbesiegbar bist. Du musst wissen, auch wenn man dir den Kopf runterhaut, ja, mei, dann hat man dir den Gefallen getan, dich in den Himmel zu beamen. Du kannst nicht verlieren. Gott macht aus Mist Dünger und zwar für dich speziell. Egal wie es zurzeit geht um dich herum, blick auf ihn, schau auf Jesus und wisse, der Mann, der am Kreuz hing, hing dort um deinetwillen. Die Gunst Gottes kannst du nur am Kreuz Jesu ablesen. Und dort sagt er, hey, ich bin aus Liebe für dich dahin gegangen. Und das musst du erreichen. Schau, es gibt nämlich eine Freiheit, die sich einstellt, wenn du in Christus bist, wenn du dir bewusst machst, dass Jesus in dir lebt. Und dieses ist die Freiheit von anderen Leuten, von der Meinung von anderen Leuten. Ihr Lieben, ihr wisst nicht, wie wichtig das ist. Du bist erst dann richtig frei, wenn es dir schnurzpiep ist, was andere über dich denken. Ich habe mir da gedacht, meine Güte, die alten Hippies oder die Punks, versteht ihr? Oder die Modernen, ich weiß nicht mehr, wie wir sie heute nennen, ihr wisst schon, die Typen, Hosen auf 7:30, Unterhosen hängt raus, ja. Ich weiß nicht, wie man die Jugendlichen heute nennt, Hippies sind es ja keine. Nur die haben sich einfach, die haben ein gewisses Wesen manifestiert. Wir sind LSD-Jünger, die Hippies waren LSD-Jünger, müsst ihr wissen. Wir sind bewusstseinserweitert, am liebsten würden wir die ganze Welt auf unsere Seite ziehen, wir würden am liebsten LSD ins Trinkwasserreservoir schütten, damit alles werden wie wir. This is the dawn of the age of Aquarius. Lieben, das waren hingegebene Jünger seiner Zeit. Ich wünsche mir, dass wir wirklich was zu geben haben, ja, uns den Christus aus uns herauslassen. Schau, Paulus sagt im Galater Kapitel 2, Vers 20, sagt er, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Christus, im Glauben an den Sohn Gottes oder im Glauben des Sohnes Gottes. Denn schau, wenn du weißt, der Herr lebt in dir, wenn du ihn rauslässt, indem du in Liebe, Frieden, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, diesen Dingen lebst. Dann fließt der Glaube Gottes zu, dann gibt Gott dir Aufträge. Schau, der einzige Grund, weshalb du hier unten auf der Erde bist, aus Gottes Sicht, ist, das Reich Gottes zu vergrößern. Und das tust du dadurch, dass du das Wesen Jesu manifestierst. Dass du Gottes Nachahmer bist, dass du dich so verhältst wie Jesus. Das kannst du aber nur, wenn du glaubst und weißt, dass du nicht zu kurz kommst. Das ist wirklich die Sache. Du kannst es nur tun, wenn du weißt, du bist sicher in Gott. Wenn man dich beklaut, Gott wird dir doppelt so viel zurückgeben. Wenn man dich beleidigt, Gott wird dafür sorgen, dass man dich besonders ehrt. Schau, das musst du glauben. Das ist ein Abenteuer, vor allem am Anfang. Na, wenn du dich auf dieses Abenteuer einlässt. Denn am Anfang schaut es wirklich so aus, als ob du den Kürzeren ziehen würdest. Du, wenn du gewatscht wirst und dann hältst du dem anderen die Backe hin und du wirst nochmal gewatscht, dann tut es zunächst einmal weh. Erst wenn du wirklich gegründet bist im Herrn, kannst du lachen und kannst sagen, der Trost Gottes ist schon unterwegs. Der Trost Gottes ist schon unterwegs. Wenn man dich natürlich haut, weil du was geklaut hast oder weil du jemanden verprügelt hast, Gottes Segen, ja, dann geschieht es dir recht. Aber wenn du einfach Christ bist und besten Wissen und Gewissen lebst für ihn und so verfolgt wirst, dann sind diese Leiden lediglich eine Tür, die aus der ein Segen herausfließt und Trost herausfließt. Du kannst nicht zu kurz kommen, es ist unmöglich. Schau, Paulus war so. Paulus war ein Mensch, dem es schnurzpiep egal war, was andere gedacht haben. Man hat ihn einmal gesteinigt. Und ich habe mir das früher immer so vorgestellt, als ob halt da eine Gruppe von vielleicht Jugendlichen, die schlecht gelaunt waren, so Steinchen, wie wisst schon, so Kieselsteine und so weiter genommen hätten und auf ihn draufgeworfen hätten. So habe ich mir das früher vorgestellt. Ist mir nämlich mal passiert. Als Kind. Dass ich so beworfen worden bin. Ich habe also gedacht, ich habe eine Vorstellung von Steinigung. Aber du, die haben damals richtige große Steine genommen. Die haben die denen an den Kopf geworfen, weil sie wollten, dass der stirbt unter diesen Steinen. Die haben ihn so lange beworfen mit Steinen, bis er unter einem Steinhaufen war. Dann haben sie ihn wieder ausgegraben, haben ihn gepackt, diesen toten, blutenden Paulus, haben ihn aus der Stadt rausgezerrt, haben ihn über die Stadtgrenzen drüber geworfen und sind wieder in die Stadt gegangen. Die Jünger standen um Paulus herum, kann man vorstellen, dass sie gebetet haben, und plötzlich ruckelt und zuckelt dieser Tote, schüttelt sich, steht auf und macht plötzlich gar keinen so schlechten Eindruck mehr. Und das Erste, was Paulus macht, ist, er dreht sich um und geht in die Stadt, in der sie ihn gerade gesteinigt haben. Ihr Lieben, wie kann ein Mensch sowas machen? Die allermeisten würden sagen, oh, ich muss jetzt erst einmal nach Acapulco ins Strandbad. Ich muss mich jetzt erst einmal ausruhen. Kein Mensch weiß, wie schwer es ist, Prediger zu sein im Dienst. Der dreht sich um und geht in die Stadt wieder. Du, da gab es bestimmt immer noch Steine. Der geht zurück. Offensichtlich war ihm das Schnurzpiep. Wisst ihr, was er erlebt hat? 2. Korinther Kapitel 12. Er ist entrückt worden in den Himmel und hat dort unaussprechliche Worte gehört. Er hat dort den Herrn getroffen, er hat dort wunderbare Dinge erlebt. Und als er wieder im Leib war, hat Gott ihn offensichtlich geheilt und wiederhergestellt. Und dann war er so voll mit Gott, so voll mit der Liebe Jesu für diese seine Peiniger, dass er wieder zurückgehen konnte und denen nochmal predigen konnte. Und dann hat er sich verabschiedet und hat gesagt, ciao, und ist weitergezogen. Leute, das ist Sieg, davon rede ich, von so einem Bewusstsein. Man hat ihn, das ist natürlich bei Paulus auch eine Sache gewesen, eine Sache des Wachstums gewesen. Paulus ist auch nicht so auf die Welt gekommen, wir wissen das. Er sagt in Thessalonich zum Beispiel, im 1. Thessalonicher Brief, sagt er, wir wurden kühn nach all den Dingen, die uns in Philippi passiert sind. Erinnert euch, was ihm in Philippi passiert ist? Dort hat er einen Dämon, einen Wahrsagegeist aus einem Mädchen herausgetrieben, einen Geist Phyton. Plötzlich konnte die nicht mehr wahrsagen. Und ihre Herren wurden sauer. Sie haben den Paulus dann in einem Hauruck-Verfahren verurteilt, haben ihn geschlagen öffentlich, obwohl er ein römischer Staatsbürger war und es bei Gesetz verboten war. Die Römer haben ihn verprügelt und haben ihn dann zusammen mit seinem Mitarbeiter Silas in den Knast gesteckt. Ins innerste Gefängnis haben sie ihn gesteckt. Und dort haben sie den Christus aus sich herausgelassen. Wir können nicht verlieren. Wir sind unterwegs im Namen des Herrn. Gott hat uns nach Europa geschickt. Also sind wir im Sieg unterwegs. Dann haben sie gesungen. Ich weiß nicht, was sie genau gesungen haben, aber ich kann mir vorstellen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wahrscheinlich hat es Stroh gestunken. Die Ratten sind geflitzt in jenem Kerker. Der Rücken hat ihnen wehgetan. Die Füße waren im Stock. Und die haben gesungen. Ihr Lieben, das ist das Wesen Jesu manifestieren. Das kannst du nur durch Glauben machen. Dass du glaubst, ich kann nicht zu kurz kommen, denn Gott ist mit mir. Wer mag gegen mich sein? Schau, das ist das Wesen Jesu, das aus ihnen rausfloss. Die hätten sich auch entscheiden können, das Wesen des Vaters, des Gottes dieser Welt aus sich rausfließen lassen zu lassen. Die hätten sich entscheiden können, bitter zu werden, sauer zu sein. Immer ich, immer wir. Erst steinigen sie uns, dann hauen sie uns über den Schädel und sperren uns ins innerste Gefängnis. Jetzt hocken wir hier und bluten, weil sie uns geschlagen haben mit Ruten. Haben sie nicht gemacht, sie haben gesungen. Oh Mann. Und der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Ein Erdbeben ist entstanden. Um Mitternacht, als sie gesungen haben, mitten in der Nacht, konnten nicht schlafen, haben sich gedacht, machen wir Lobpreis. Machen wir Lobpreis, haben sie gemacht. Ein Erdbeben kam. Der Gefängniswärter kam angestürzt, hat gesehen, dass an allen Zellen die Türen offen waren. Er wollte sich in sein Schwert stürzen und Selbstmord begehen. Paulus ruft ihm aus der Dunkelheit zu, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Und dann stürzt dieser Mann in den innersten Kerker, fällt dem Paulus zu Füßen. Der Mann, der vor wenigen Stunden ihn in den Block gesperrt hat, liegt ihm jetzt zu Füßen. Sagt er doch da, meine Güte. Und sagt, ihr Männer, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Der hat auch gemerkt, der Gott von Paulus, den Gott, den Paulus gelobt hat, der hat eingegriffen. Ein Zeichen, ein Wunder Gottes. Und dann hat Paulus gepredigt und das ganze Gefängnis, so wie ich mir das vorstelle, hat sich bekehrt. Und es ist eine Gemeinde entstanden, die nicht entstanden wäre, wenn Paulus nicht ins Gefängnis gewandert wäre. Stimmt's oder stimmt's? Paulus hätte keinen Zugang gehabt in dieses Gefängnis. Er hätte keine Veranlassung gehabt, mit dem Gefängniswärter dort, mit dem Herrn dieses Gefängnisses zu reden. Er wäre nie dazu gekommen, aber der Mann war offen. Und die Menschen im Gefängnis waren auch offen. Und so hat er jetzt das Ohr gehabt, all diese Menschen. Denn es heißt, die Ketten aller fallen ab. Weißt du, was mir das zeigt? Dass wenn du das Wesen Jesu manifestierst, dass nicht nur deine Ketten abfallen, sondern die Ketten der Menschen um dich herum auch. Meine Güte, ist das gut. Der einzige Grund, weshalb Gott uns hier unten auf der Erde gelassen hat, ist, damit wir das Reich Gottes kanalisieren, damit hier unten auf der Erde der Himmel ausbricht. Das ist Gottes Wille. Gott sagt zu dir, du, dein Leben ist nicht so schlimm. Ich habe für dich Sieg vorbereitet. Du bist mehr als ein Überwinder. Ich habe für dich überwunden und jetzt glaub mir das halt. Jetzt vertrau doch meiner Gnade, vertrau doch meiner Liebe zu dir. Vertrau doch drauf, dass du nicht verlieren kannst. Das Einzige, was du tun musst, ist das Wesen Jesu manifestieren. Du musst im Geist wandeln und darfst nicht im Fleisch reagieren. Du darfst dich nicht aufhören wie der Teufel, sondern du musst dich aufhören wie Jesus. Dann fließt es. Schau im Römer Kapitel 8, Vers 29, da heißt es klipp und klar, dass alle Dinge denen zum Guten mitwirken müssen. Denen, die Gott lieben. Diejenigen, die Gott lieben, sind diejenigen, die das Wesen Jesu aus sich herausfließen lassen. Du liebst Gott nicht, wenn du dich aufhörst wie der Teufel. Denn der Teufel liebt Gott nicht. Sondern wenn du das Wesen Jesu manifestierst, dann liebst du Gott und dann fließt dir auch der Trost zu. Vielleicht ändert sich deine Situation nicht sofort, aber innerer Trost kommt an. Ich war schon so oft niedergeschlagen, kann ich euch gar nicht erzählen. Hab Gott es mitgeteilt, hab gesagt, Herr, brauche jetzt ein bisschen Auferbauung von dir. Wisst ihr was, innerhalb von ein paar Stunden kam immer ein Segen. Oder irgendwie hatte ich was getroffen, ja, und bist zu spät ins Bett oder was auch immer, oder irgendeine Situation belastet dich, fühlst dich schlecht, läufst, schlappst durch die Kulissen deines Lebens, hoffst es wäre Abend, damit du wieder ins Bett kriechen kannst. Du bringst es von Herrn und sagst, Herr, ich habe ja eine Situation, in der ich offensichtlich nicht im Glauben reagiere, sondern irgendwie mir Sorgen mache und im Fleisch bin. Herr, helf mir auf. Innerhalb von ein paar Stunden kommt er dann immer und ändert was. Ich merke das und es ist gut, es ist wunderbar. Wir alle haben die Gelegenheit, im Fleisch zu wandeln. Jeden Tag. Du musst dich entscheiden. Schau, wenn der Teufel dich anschaut, dann sieht er in dir eine Bedrohung. Dann sieht er in dir ein unangreifbares Wesen, das das Reich Gottes manifestiert. Und jetzt arbeitet er natürlich mit Hochdruck dran, dass du nicht auf Gott schaust und das Wesen Jesu manifestierst, sondern sein Wesen. Dass du kurz angebunden bist, dass du rumbrüllst, wenn dir mal was nicht passt. Seid ihr noch da? Dass du bitter bist, dass du ständig die schlechten Eigenschaften deiner Frau, deines Mannes, deiner Kinder, deines Chefs, deines Pastors, deiner Mitarbeiter auf der Arbeit, diesen Armleuchtern, dass du ständig über diese schlechten Seiten nachdenkst. Dabei vergisst du völlig, dass du hier auf der Welt bist, um der Welt zu dienen und nicht, dass die Welt dir dient. Die Welt schuldet dir nichts. Und je eher du das verankerst in deinem Denken, desto weniger kann die Welt dich verletzen, beleidigen, dir das Herz brechen. Wenn du weißt, hey, die schulden mir nichts. Vielmehr muss soll ich schauen, wie ich ihnen dienen kann. Schau, die Jünger haben seinerzeit sich gestritten. Wer ist der Größte unter uns? Und es ist ein typisches Wesensmerkmal vom Teufel. Können nachlesen in Jesaja Kapitel 14. Da heißt es, dass der Teufel gesagt hat, Hillel, der Glanzstern, Luzifer auf Lateinisch, ich will meinen Thron über den Thron Gottes setzen, über die Engel Gottes, ich will der Oberste sein, ich will der Größte sein. Und jetzt kommen die Jünger an und sagen, wer von uns ist der Größte? Merkt ihr da was? Merkt ihr, dass da das Wesen vom gefallenen Glanzstern sich regt in den Jüngern? Und es kommt Jesus und stellt die Sache klar. Er weiß natürlich, er ist der Größte. Er weiß natürlich, dass sich die Welt um ihn dreht. Er hat sie geschaffen, meine Güte. Und dieser Jesus, der mit Fug und Recht sagen könnte, kniet euch vor mich hin, denn ich bin der Größte, der macht es völlig anders. Der legt sein Obergewand ab, hängt sich einen Sklavenlendenschurz um und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Jesus wollte damit demonstrieren. Der Größte ist der, der am meisten dient. Der Größte ist nicht der, der über alle anderen herrscht wie der Teufel, sondern der den Menschen dient, so wie Gott der Vater das macht. Schau, Gott segne dich ständig und er hüpft dir nicht ständig dabei vor der Nase rum und sagt, merkst du das, ich bin's. Ich habe dich jetzt gesegnet, merkst du das? Vielmehr ist es so, dass du bewusst ihm danken musst, weil er sich so sehr im Hintergrund hält. Sei doch noch da. Schau, so kannst du natürlich auch dienen, so dass man es sieht und dir ständig Danke sagen muss. Du kannst Komplimente fischen gehen. Aber das ist ungesund für dich, für dein Innenleben, für deinen Glauben. Viel besser ist es, wenn du sagst, Herr, Du bist für mich, du stillst alle meine Bedürfnisse. Ich kann mit dir nur gewinnen und nicht verlieren. Herr, die Welt schuldet mir nichts, aber ich möchte der Welt was Gutes tun. Ich möchte die Welt lieben. Herr, zeig mir, wie ich die Welt heute lieben kann. Herr, was kann ich meiner Frau Gutes tun? Was kann ich meinem Mann Gutes tun? Komm runter von einem Selbstverwirklichungstrip und verwirklich mal deine Umgebung, deine Mitarbeiter, deine Familie. Probier mal die ein wenig zu fördern, anstatt dich selber. Das ist ein großes Geheimnis, ihr Lieben. Das ist das Geheimnis des Christentums. Du sagst, ja, aber wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich jetzt wirklich Jesus aus mir so rauslasse, wenn ich wirklich freundlich bin, in Liebe wandel, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, diese Dinge aus mir rauslasse, wer garantiert mir dann, dass ich nicht doch den Kürzeren ziehe und dass ich dann zum Schluss eben der Fußabstreifer der Welt bin? Gott garantiert dir das. Gott garantiert dir das. Ich schlage mal auf zum Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 8. Diese Verse musst du dir immer wieder einmal durchdenken, für dich allein daheim. Und ich lese mal ab Vers 31. Naja, okay, lass mich mal anders aufziehen, wenn ich jetzt schon dabei bin. Lass mich jetzt mal ein wenig über den Sinn des Lebens reden. Okay, das passt alles zusammen mit dem, was ich jetzt schon gesagt habe. Der Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Wir kommen gleich zu Römer Kapitel 8. Erstens ist es so, dass Gott einen Plan für deine Tage hat. Er hat dir Talente gegeben, wir wissen das, haben wir schon in der Vergangenheit oft untersucht. Und er hat einen Plan für jeden einzelnen Tag deines Lebens. Wenn du an diesem Plan dich entlanghangelst und diesen Plan erfüllst für dein Leben, dann ist dein Leben voller Gnade, Kraft, Freude. Ich weiß es aus Psalm 139, Vers 16. Da heißt es, alle Tage sind eingetragen in dein Buch, noch bevor sie geworden sind. Das wissen wir, okay? Deine Tätigkeiten. Aber jetzt kommen wir zu Römer 8 mal. Und ich lese mal jetzt Vers 29. Vorhin habe ich 28 gemeint, ich lese jetzt mal 29. Der Sinn des Lebens. Gottes Willen zu tun natürlich. Und jetzt heißt es hier in Vers 29, denn die, die er vorher erkannt hat, Gott erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das Wort Gottes sagt, die, die er vorher erkannt hat. Tja, wenn die Bibel sagt, Gott hat einen Menschen erkannt, dann bedeutet das, er hat einen Plan, eine Absicht, eine Aufgabe mit dieser Person. Zum Beispiel heißt es, Adam erkannte seine Frau Eva. Bedeutet, Adam hatte einen Plan, eine Absicht und eine Aufgabe für Eva. Und der Vers geht dann weiter und sie wurde schwanger. Jetzt wissen wir genaueres über Adams Plan, Absicht und Aufgabe für Eva. Und wenn sie heißt, Gott hat dich erkannt, dann bedeutet das, er hat einen Plan, eine Absicht, eine Aufgabe für dich. Und zwar, schau mal, das ist das, was ich die ganze Zeit jetzt schon gepredigt habe. Die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Deine Aufgabe, der Sinn deines Lebens hier unten auf der Erde ist, Jesus ähnlicher zu werden. Jeden Tag ein wenig. Könnt ihr das nachvollziehen? Wenn du dich gefragt hast, was ist der Sinn des Lebens? Hier steht er. Jesus ähnlicher werden. Jesus ähnlicher werden. Jesus ähnlicher werden. Und jetzt lese ich mal Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Angenommen, es gäbe Marsmännchen. Angenommen, die wären auf einem kulturellen Niveau der Steinzeit. Neolithikum. Was für eine Bedrohung wären die Marsmännchen für uns auf der Erde? Gar keine. Sogar wenn sie ihre roten Steine mit ihren Steinschleudern hoch in die Luft schmeißen würden. Könnte uns das nicht treffen, richtig? Warum? Ja, mei, da ist einfach ein Riesenblock dazwischen an Zeit und Raum. Und er sagt das Wort Gottes hier, dass Gott für dich ist. In anderen Worten, zwischen dir und deinem Problem steht Gott. Gott ist ein Puffer zwischen dir und deinem Problem. Er möchte dein Problem für dich lösen. Wenn Gott für dich ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Sag mal mit mir, alles schenken. Du meine Güte, das ist absolut gute Nachricht. Gott will alles, was du brauchst, dir schenken. Du musst dich also nicht verrenken. Durch das Tun von guten Taten, die Gott nicht interessieren, wenn du sie nicht aus Liebe tust, wenn du sie nicht tust, um ihm eben das Leben, das Wesen Jesu zu manifestieren. Wenn du das tust, um halt Pluspunkte bei Gott zu sammeln, es ist verkehrt, das funktioniert nicht. Das haben die Juden versucht und es hat nicht geklappt. Wenn du aber das Wesen Jesu auslebst, dann hast du Liebe, schau. Und dann funktioniert es. Dann müssen dir alle Dinge zum Guten mitwirken. Dann ist dir alles geschenkt. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Das Kostbarste, was Gott hatte, war er selber und er hat sich für uns hingegeben. So denk also nie, dass du anhand deiner Umstände, ob es mal gut läuft oder schlecht läuft, die Gunst Gottes oder die Liebe Gottes zu dir ablesen kannst. Die Liebe Gottes siehst du einzig und allein am Kreuz. Na, ich weiß von Predigern. Die Bude ist voll, sie haben eine gute Woche. Oh yeah, Durchbruch. Die Bude ist leer. Löcher, gähnende, versteht ihr? Leere teilweise. Oh, der große Abfall hat begonnen. Dann haben sie eine schlechte Woche. Bis dann halt wieder die Bude voll ist. Dann ist wieder die Welt in Ordnung. Lieben, was zeigt uns das? Dass wir nicht wirklich aus der Gnade Gottes leben. Eigentlich müsste es uns völlig egal sein, ob jetzt viel oder wenig da sind. Ich spreche jetzt zu Predigern, falls da welche zuhören. Paulus sagt, ich komme nachher auf Paulus, jetzt lesen wir erst hier weiter. Und zwar, er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Sagen wir nochmal alles. Schenken. Du bist reich beschenkt. Für dich ist jeden Tag Weihnachten. Wegen Jesus. Unser Christbaum ist das Kreuz. Christbaumdekoration haben wir keine mehr, denn Jesus ist auferstanden. Sah sowieso nicht besonders gut aus. Aber jetzt ist das leere Kreuz ein großer Trost. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Jesus könnte das theoretisch. Er könnte gegen wen er will Anklage erheben. Meine Güte, er ist der oberste Richter. Wer kann was gegen ihn tun? Er kann machen, was er will. Gott ist es aber, der rechtfertigt. Statt uns zu verklagen, verteidigt uns Jesus, tut Fürbitte für uns und sorgt dafür, dass Segen zu uns fließt. Schau, das sind Dinge, das sind die Grundlagen, auf dem steht das ganze Glaubenshaus. Diese Dinge, die musst du im Glauben packen. Das musst du dir anziehen. Das hat Paulus gemacht. Jesus hat in diesem Bewusstsein gelebt. Für Jesus war es so egal, was die Menschen über ihn denken. Ich habe heute schon mal Johannes Kapitel 8 zitiert. Johannes Kapitel 8 predigt Jesus in der Schatzkammer im Tempel. Von allen Orten hat er sich die Schatzkammer rausgesucht. Dort kamen Menschen, die was gegeben haben. Und Jesus hat sich gedacht, naja, wenn sie was geben, dann haben sie vielleicht auch Glauben, dann bleiben sie vielleicht da und hören mir zu. Kann er gut so gedacht haben. Und tatsächlich, es findet sich eine Gruppe von Leuten, die interessiert sind an dem, was er zu sagen hat. Die Menge wird größer und größer. Und irgendwann ist es so, dass Jesus so herausfordernde Dinge predigt, dass die Stimmung kippt gegen ihn. Jesus sagt, ich bin vom Vater Gott ausgegangen. Ehe Abraham war, bin ich. Ich bin der Christus und so weiter. Und die Juden sagen, wer bist du? Sag uns nur mal, wer? Und so geht's hin und her. Und dann werden sie immer feindseliger. Und dann sagt Jesus, die Begierden eures Vaters, des Teufels wollt ihr tun, deswegen wollt ihr mich töten. Ich dagegen, ich bin von Gott gekommen, ich manifestiere ein völlig anderes Wesen. Und so predigt er und predigt, bis es so schlimm wird, dass die Leute im Tempel Steine aufheben und nach ihm werfen. Nach Jesus, kannst du nachlesen, das sind die letzten Verse vom Johannesevangelium Kapitel 8. Und Jesus verbirgt sich hinter einer Säule oder so und geht aus dem Tempel raus. Man möchte doch denken, dass er jetzt irgendwie ein bisschen am Boden zerstört ist. Oh. Lief heute nicht so gut, die Botschaft. Die haben zum Schluss des Gottesdienstes mit Steinen nach mir geworfen. Ist mir so noch nicht passiert. Preis dem Herrn. Und Jesus hat ja nichts falsch gemacht. Er war einfach nur er selber und hat sein Wesen manifestiert und die Wahrheit gepredigt. Er hat den Leuten gesagt, nicht was sie hören wollten unbedingt, sondern was sie hören mussten. Die wollten es aber nicht hören. Schmeißen sie Steine nach ihm. Und Jesus geht aus dem Tempel heraus, völlig unbeeindruckt, mit einem Sprung in seinem Schritt, ja, mit einem Federn im Gang. Kapitel 9, Vers 1, könnt ihr dann schon nachlesen. Kommt er an einem Blinden vorbei. Die Jünger diskutieren mit ihm, Herr, warum ist er blind geboren? Hat er vielleicht vor der Geburt gesündigt oder seine Eltern? Und Jesus sagt, ach, hört mal auf mit dem theologischen Käse. Die Kraft Gottes ist mit mir, die Kraft Gottes ist mit uns. Ich lasse das Wesen Gottes aus mir herausfließen und im Wesen Gottes ist Heilung drinnen. Und dann macht er einen Teig, streicht diesem armen, ahnungslosen Mann diesen Teig auf die Augen. Er spuckt auf den Boden, versteht ihr? Rührt den Dreck an und streicht ihm den Mann auf die Augen. Dann sagt er, so, geh runter zum Teich Siloam und wasch dich. Erst beschmiert er den, macht ihn dreckig und dann sagt er zu ihm, jetzt geh wasch dich. Versteht ihr, da brauchst du auch Nerven dazu. Und der Mann macht es, offensichtlich unterhält sich Jesus in der Zwischenzeit mit seinen Jüngern. Er hat keine Angst, dass ihn jemand einen Stein aus dem Tempel nachschmeißt. Die Episode ist jetzt abgehakt. Lässt Jesus völlig kalt. Er kommt aus dem Tempel raus, wo andere, versteht ihr, Nasenflügel flattern hätten, Unterlippen beben. Steine haben es nach mir geworfen. Ich muss mich hinlegen. Hat Jesus nicht gemacht. Er geht ihm voran. Im Vorbeigehen heilt er noch einen Blindgeborenen. Und natürlich kommt er das auch wieder schlecht an. Nachdem der Mann dann kommt und geheilt ist. Aber was ich raus will ist, ich möchte euch zeigen, dass Jesus unabhängig von den Meinungen der anderen war, von den Stimmungslagen um ihn herum. Er wusste, Gott ist mit mir und das ist alles. Gott war eine Mauer um ihn herum. Eine Wand, eine undurchdringliche. Aber auch für Jesus war das hier immer eine Entscheidung. Ja? Auch Jesus ist versucht worden. Er wurde versucht, wie wir, heißt im Wort Gottes. Er hatte auch die Gelegenheit, sauer zu sein auf diese Menschen. Mensch, und ich habe den Himmel aufgegeben, um runterzukommen zu euch, um euch zu retten. Ihr verdient es ja überhaupt nicht. Ich gehe einfach wieder. Hat er nicht gemacht? Hat er nicht gemacht. Er hat gesagt zu den, über die Leute, die ihn ans Kreuz genagelt haben, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Anstatt zu motzen, zu fluchen, zu machen und zu tun, Gott wird euch schlagen und so Zeugs, ja. Hängt er da wie ein Lamm und segnet die Menschen, die ihm dieses Böse tun. Denn er wusste, wenn sie dermaleinst doch zum Glauben durchdringen an mich, dann werden sie geerntet, dann werden sie verändert, dann bekommen sie mein Wesen. Nur weil sie sich jetzt aufführen wie der Teufel, verhalten wie der Teufel, heißt nicht, dass das das Ende vom Lied ist. So konnte Jesus die Menschen anschauen. Ihr Lieben, das sind die Haltungen, die wir uns zu eigen machen müssen, damit die Dinge funktionieren, von denen ich rede. Jetzt geredet habe in diesen letzten Wochen. Paulus war genauso drauf. Paulus war absolut genauso drauf. Wir kommen gleich wieder zu Römer zurück. Ich lese euch schnell eine Schriftstelle vor. Im Galaterbrief. Galater gleich Kapitel 1. Schau, da heißt es in Vers 10, rede ich jetzt, also er schimpft die Galater zunächst einmal. Okay? Er schimpft sie. Er schimpft. Im ganzen Galaterbrief ist kein Lob, sondern nur Schimpfe. Wisst ihr warum? Weil die sich einem anderen Jesus angeschlossen haben. Einem esoterischen Jesus haben sie sich angeschlossen, die Galater. Und einem Evangelium, das nicht das Evangelium von Jesus war, von Paulus war, das biblische Evangelium, wie wir es kennen, sondern es war ein esoterisches, ein sogenanntes gnostisches Evangelium. Und Paulus war stocksauer. Er hat gesagt, mich wundert's, dass ihr euch so schnell zu einem anderen Evangelium hinwendet, das kein anderes Evangelium ist. Zu einem anderen Jesus, der kein anderer Jesus ist. Mensch, reißt euch zusammen. Glaubt es, wie wir es gepredigt haben. Und dann schimpft er und macht und tut. Und ich lese vielleicht einfach zwecks Klarifikation hier, nochmal Vers 9. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, der sei verflucht. Also ihr merkt, er schimpft, er ist sauer. Und jetzt sagt er in Vers 10, da schaut er, dass ich mir solche Sachen sagen traue, dass es mir so egal ist, was ihr über mich denkt, ob ihr mich leiden könnt oder nicht. Rede ich jetzt vielleicht Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Paulus war unabhängig von der Meinung der Menschen über ihn und es hat ihn frei gemacht. Ihm war es nur wichtig, was Gott über ihn gedacht hat. Also konnte er den Leuten predigen, was Gott wollte und nicht, was die Menschen hören wollten. Schau, wir können zum Beispiel uns nicht zur Aufgabe machen, möglichst viele Menschen in die Gemeinde zu bringen, damit wir möglichst viele Köpfe hier haben, möglichst viele Hintern, die die Stühle wärmen. Wir haben nächste Woche 500 Leute. Alles, was wir machen müssten, ist zum Beispiel Freibier anbieten und eine Stuhlprämie, 5 Euro für jeden, der sich setzt und so weiter. Ich garantiere euch, wir hätten die Bude voll. Einmal, aber mit was für Leuten? Nicht unbedingt mit Leuten, die Gott suchen, behaupte ich jetzt einfach mal. Es muss uns wichtig sein, das Evangelium zu predigen. Es ist wichtiger, als auf die Köpfe zu zählen. Sag mal jemand Amen. Natürlich wollen wir mehr werden, ist ja völlig klar. Ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, wir wollen nicht wachsen. Natürlich wollen wir wachsen. Wir freuen uns über jeden Gast. Wir haben extra Begrüßungspäckchen für die Gäste vorbereitet, damit die sich freuen, ne, und beschenkt werden, wenn sie kommen. Aber gleichzeitig von der Substanz her, von dem, was gepredigt wird, meine Damen und Herren, es geht bei uns hier ums Evangelium, ums Wort Gottes aus der Bibel. Wenn wir an die Bibel nicht glauben würden, hätten wir keinen Grund, uns hier zu treffen. Wir glauben das Buch tatsächlich. Wir erleben seine Kräfte in unserem Leben. Und uns gefällt es. Deswegen kommen wir immer wieder und hören immer mehr. Danke für dieses überzeugende Amen. Ich lese einfach nur zum Abschluss jetzt ein paar Verse weiter. Im Römerbrief Kapitel 8. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Schau, das macht der Teufel jeden Tag. Er sagt, du bist nicht würdig, du bist nicht würdig, du bist nicht würdig. Und wenn du würdig wärst, würde dich Gott mehr segnen. Du musst dann sagen, hey, hör mal, natürlich bin ich würdig. Das Blut Jesu hat mich gewaschen. Jesus, Gott liebt mich so sehr, wie er Jesus liebt. Er hat seine Natur in mich hineingetan. Zwischen mir und Jesus gibt es liebesmäßig von Gott her keinen Unterschied. Der Mensch wird von Gott durch die Jesusbrille betrachtet. Wer ist es, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Statt uns zu richten und zu verdammen, verwendet sich Jesus für uns. Jesus, der Herr, verwendet sich für dich, dass du deine Probleme in den Griff bekommst. Er braucht allerdings deine Mitarbeit. Die nennt man Glauben. Du musst seinen Segen für dich innerlich in deinem Herzen bejahen. Du musst sagen, ja, ich glaube das, ich glaube das, ich glaube das, auch wenn ich es jetzt so gewaltig noch nicht sehe. Paulus war gleich realistisch. Schau mal Vers 35 an. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? In anderen Worten, hier unten auf der Erde kannst du durchaus noch Probleme erleben. Es war eine Aufzählung von Problemen, die Paulus hier gemacht hat. Er sagt, ja, diese Dinge, die passieren uns, diese Dinge, die erleben wir. Wohl, wohl, wir rennen immer wieder in massivste Probleme. Aber dann sagt er ja, denkt ihr, dass diese Probleme uns trennen können von der Liebe Gottes? In anderen Worten, glaubt ihr, dass diese Dinge die Liebe Gottes in unserem Leben blockieren können, dass er nicht durchdringt? Im Gegenteil, sagt er, im Gegenteil, sagt Paulus, diese Dinge, die sind uns Sprungbretter in höhere geistliche Höhen. Ich lese mal ab Vers 37 weiter. Aber in diesem allen, schau, in all den Problemen, die kommen, und Probleme werden kommen, es ist einfach so. Wenn ein Problem fertig ist, dann kommt das nächste. Schau, du sollst nur durch Glauben dazu hinkommen, dass dich deine Probleme nicht mehr belasten. Ich habe heute gigantische Probleme, die mich kein bisschen mehr belasten. Versteht ihr? Ich weiß, ach, Gott greift ein, überhaupt kein Problem. Und tatsächlich, diese Riesen taumeln daher und fallen plötzlich um. Zack. Irgendwann gewöhnst du dich dran. Irgendwann sagst du dann, ja, ein Problem. Was gibt's Neues? Andere haben wesentlich kleinere Probleme und sind am Boden zerstört. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat dich nicht verlassen. Du kleingläubiges Herz, du. Öffne dich für seine Weite. Oh, Halleluja. Vers 37 jetzt. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Schau, der Überwinder besiegt. Aber wenn du mehr als ein Überwinder bist, dann tust du nicht nur besiegen, sondern neues Land einnehmen. Sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, also wenn du stirbst, kommst du zum Herrn. Wenn du hier unten auf der Erde bist und Schwierigkeiten hast, dann hilft dir der Herr. Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten. Schau, sogar wenn Dämonen gegen dich konspirieren, wird es nicht klappen. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, das sind auch wieder geistliche Mächte, oder vielleicht sind es auch natürliche Mächte, der Staat oder was auch immer. Weder Höhe noch Tiefe, das hat jetzt was mit Astrologie zu tun. Die Höhe im Griechischen, dieses Wort Höhe, ist das Wort, wenn ein Stern am Zenit ist, noch Tiefe, das ist, wenn der Stern weg ist. Ja, die haben damals an Astrologie geglaubt. Viele, Paulus natürlich nicht offensichtlich, aber viele Menschen der damaligen Welt haben das. Die haben gedacht, dass die Sterne Einfluss haben auf dein Leben. Haben sie nicht. Und Paulus sagt hier, weder Höhe noch Tiefe, weder der Stern, versteht er, wenn er hoch steht oder wenn er untergegangen ist, hat eine Auswirkung auf dein Leben. Sagen wir mal Amen. Genau, ist ein guter Punkt. Vor allem, wenn du mal ehemaliger Esoteriker bist, musst du bei solchen Sachen laut Amen sagen. Weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese Liebe ist ständig bestrebt, sich in deinem Leben Raum zu schaffen, sich breit zu machen. Und es ist eine gute Botschaft. Es ist gute Nachricht für uns. Und das ist, ihr Lieben, das Fundament, auf dem alles andere steht.